Liebe Zuhörer unseres Radios, der Papst ist zurzeit wirklich im Gespräch mit seinen Äußerungen auch zur Sexualethik, zur Homosexualität. Auf dieses Thema werden wir auch in diesem Interview von Sergio Rubin, Francesca Ambrogetti stoßen. Papst Franziskus, mein Leben, mein Weg, El Jesuita, so heißt dieses Buch, das im Hütter Verlag herausgekommen ist. Noch ist es nicht so weit, aber in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Wochen werden wir das aufgreifen. Ich glaube, dass er hier sehr klug sich äußert und die Dinge ins richtige Licht rückt. Ihm ist es daran gelegen, diese neurotische Fixierung auf Fragen der Sexualethik zu durchbrechen. Immer wenn es um die Kirche geht, um die Diskussion der Kirche in unserer Gesellschaft, werden diese Themen uns auf Tablett serviert. Und das ist jetzt sicher ein wichtiger Punkt auch im Leben einer Ehe, Sexualität, aber es ist nicht das allein Entscheidende. Und gerade auch in der Beziehung zu Christus, der Gottesliebe, der praktizierten Nächstenliebe, bei all diesen Dingen dürfen wir uns nicht fixieren lassen auf diese Themen. Ich habe das immer bedauert, dass es der Kirche einfach nicht gelingt, diese Fixierung zu durchbrechen. Ich glaube, dass der Papst hier ganz wichtige Ansätze dazu liefert. Um die Liebe geht es auch jetzt in diesem Interview. Gott umwirbt den Menschen mit einer Ausschließlichkeit, die der ersten Liebe gleicht. Der Papst sagt darauf, ja, das ist genau richtig. Gott gibt sich dem Propheten Jeremia mit diesen Worten zu erkennen, ich bin der Mandelzweig. Und die Mandelblüte ist die erste Blume, die im Frühling blüht. Sie blüht immer als erste. Johannes sagt, 1. Johannes 4,16, Gott hat uns zuerst geliebt. Darin besteht also die Liebe, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Jede religiöse Erfahrung, die nicht diese Portion Verwunderung, die Erfahrung der Überraschung, des Überwältigenden in der Liebe, in der Barmherzigkeit in sich birgt, ist kalt. Sie bindet uns nicht ganz ein. Es wäre eine distanzierte Erfahrung, die uns nicht auf die transzendente Ebene führt. Obwohl, das müssen wir zugeben, heutzutage ist es schwierig, diese Transzendenz zu erleben, und zwar wegen des beschleunigten Rhythmus des Lebens, der Schnelligkeit der Veränderungen und wegen des Fehlens einer langfristigen Perspektive. Allerdings sind in der geistlichen Erfahrung auch Orte der Ruhe notwendig. Es hat mich immer beeindruckt, was Ricardo Giraldes in Don Secundo Sombra über den Helden seines Buches sagt. Sein Leben war vom Wasser geprägt. Als Kind glich er einem zwischen den Steinen springenden Bächlein, als Erwachsener einem strömenden Fluss und als alter Mensch einem Ort der Ruhe. Auf die Frage, ob er einen Vorschlag hätte, wie man solche Orte der Ruhe sich schaffen kann, antwortet er, die Exerzitien sind Orte der Ruhe, die künstlich hergestellt werden. Hier wird der Alltagsrhythmus sozusagen abgebremst und dem Gebet Raum gegeben. Aber Vorsicht! Künstlich ist nur die Schaffung eines solchen Ortes, nicht die Exerzitien. Exerzitien, bei denen man Kassetten über religiöses Verhalten hört, um darin Anregungen für eine Antwort zu suchen, taugen nichts. Sie geben der Seele keine Ruhe. Die Begegnung mit Gott muss von innen herkommen. Ich muss mich in Gottes Gegenwart begeben und mit Hilfe seines Wortes in dem voranschreiten, was er will. Das, was all dem zugrunde liegt, ist die Frage des Gebetes. Das ist meines Erachtens ein Punkt, der mit größerem Mut angegangen werden muss. Dann der Journalist, der Mangel an Zeiten der Ruhe. Ist das nur ein Problem fehlender Zeit? Oder liegt es daran, dass der Gläubige seine geistliche Bedürftigkeit immer wieder vergisst? Franziskus antwortet, er vergisst sie so lange, bis er auf die berühmte Bananenschale tritt und stürzt. Das kann eine Krankheit sein, eine Krise, eine Enttäuschung oder etwas, was ich erfolgreich geplant hatte und was nicht funktioniert. Und dann bringt er eine kleine, fast nebensächliche Episode, die er am Flughafen erlebt hat. Es ist erstaunlich, wie er das dann interpretiert. Man merkt den feinen Beobachter und auch den geschulten Psychologen. Ich erinnere mich an eine Episode, die ich an einem Flughafen beobachtet habe und die mich sehr traurig gestimmt hat. Es geschah, dass alle Fluggäste, sowie der Touristenklasse, also der ersten Klasse, alle zusammen an der Gepäckausgabe warteten. Ein Moment, in dem wir alle gleich sind und alle auf etwas warten, was uns das Band der Gepäckausgabe gleichstellt. Plötzlich fing ein in die Jahre gekommener bekannter Geschäftsmann an, ungeduldig zu werden, weil sein Koffer so lange brauchte. Er konnte seinen Ärger nicht verbergen und machte ein Gesicht, als würde er sagen, ihr wisst nicht, wer ich bin. Dass ich hier wie Hinz und Kunz hier warten muss, ärgert mich. Das Erste, was mich verblüffte, war, dass ein älterer Mann sich so verhalten konnte und sich so ungeduldig aufführte. Dann die Fragenden werfen ein, die Jugendlichen, die ihr ganzes Leben vor sich haben, sind gewöhnlich die ungeduldigsten. Franziskus, da ich seinen Lebensstil kannte und auch seine Sehnsucht, den Mythos von Dr. Faust zu wiederholen, nämlich auf ewig 30 zu bleiben, jung zu bleiben, bin ich angesichts dieser Person, die mit der Weisheit des Alters nichts anzufangen wusste, traurig geworden. Es ist wie beim Wein. Ein Wein, den man nicht reifen lässt, bekommt einen Stich, er wird schlecht. Nun, es hat mich traurig gestimmt zu sehen, dass jemand, der so erfolgreich ist, in einem wesentlichen Punkt versagt hat. Einer, der alles besitzen kann, der im Überfluss lebt, der die Macht hat, über alles zu bestimmen und gleichzeitig so schlecht gelaunt war und das alles wegen der Verspätung seines Koffers. Im Grunde handelt es sich um einen jener vereinsamten Menschen, denen der Herr die Möglichkeit gibt, in ihm und mit ihm glücklich zu sein, ohne eigens Priester oder Nonne sein zu müssen, und die, weil sie in ihrem Leben nur um sich selbst kreisen, zu Wein werden, dessen Geschmack kippt, statt zu reifen. Das Bild des gereiften Weines dient mir immer wieder als Metapher, wenn ich von religiöser und menschlicher Reife spreche. Denn beide gehören zusammen. Wenn man auf der menschlichen Ebene, auf der Stufe der Jugend stehen geblieben ist, geschieht das Gleiche auch auf religiöser Ebene. Das heißt, er ist eigentlich ein unreifer Penäler, einer, der in der Pubertät stecken geblieben ist. Wie stellt sich für Sie die Erfahrung des Gebetes dar? Meines Erachtens muss es in einer gewissen Weise eine Erfahrung des Nachgebens, der Hingabe sein, in der unser ganzes Wesen in die Gegenwart Gottes eintritt. Dort kommt dann der Dialog zustande, das Hören, die Verwandlung. Es bedeutet, Gott anzuschauen, aber vor allem, sich von ihm angeschaut zu wissen. In meinem Fall ereignet sich die religiöse Erfahrung im Gebet manchmal dann, wenn ich den Rosenkranz oder die Psalmen laut bete oder wenn ich mit tiefer innerer Freude die Eucharistie feiere. Aber ich erlebe die religiöse Erfahrung noch mehr, wenn ich mich ohne zeitliche Grenze vor dem Tabernakel begebe. Manchmal schlafe ich ein, während ich da sitze und mich anschauen lasse, wie die kleine Therese von Lisieux, sie schreibt ja das ja auch in ihrer Biografie. Ich fühle mich, als wäre ich in den Händen eines anderen, als würde mir Gott die Hand reichen. Ich glaube, man muss dazu kommen, das transzendente Anderssein des Herrn zu sehen, der als Herr über allem steht, aber immer unsere Freiheit respektiert. Das sind doch schöne Äußerungen und auch tiefe Einblicke in die Spiritualität des Papstes, die eucharistische Anbetung, die ihm so unendlich wichtig ist. Der Rosenkranz, haben wir gehört, dass er den ganzen Psalter beten würde, also den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz jeden Tag, das muss sie erstmal herbringen, wenn sie so beschäftigt sind und viel zu tun haben. Einmal soll er auch gesagt haben, ich konnte die Stelle aber noch nicht finden. In den kirchlichen Beratungsgremien, in den Ausschüssen geht es oft kalt zu. Es ist eine kalte Atmosphäre und nicht selten spürt man es, mit Leuten zu tun zu haben, die eine tiefe Abneigung gegen den Rosenkranz und die Anbetung haben. Das sagt er unserer Kirche, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die in der Kirche beschäftigt sind, die eine tiefe Abneigung gegen Rosenkranz und Anbetung haben und der Schmerz in dem Tiefsten. Wir können wirklich dankbar sein für einen Menschen mit dieser Spiritualität und dieser Ausrichtung auf den Herrn und auf das Wesentliche. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Vergelt's Gott für Ihr Gebet und auch für Ihre Gabe, mit der Sie unser Radio unterhalten.